Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Steuerrecht des Finanzgerichts Münster. Heute habe ich wieder mal Christian Bohlmann aus dem 11. Senat bei mir. Hallo Christian.
Hallo Hans.
Wir wollen heute ein Urteil des 13. Senates aus dem August 2022 besprechen. Streitig war da im Kern, ob aufgrund der Änderung eines Doppelbesteuerungsabkommens ein Gewinn durch eine sogenannte passive Entstrickung im Streitjahr 2013 entstanden ist. Kannst du uns bitte einmal kurz den Sachverhalt schildern?
Ja, gerne. Klägerin des Verfahrens vor dem 13. Senat war eine Kommanditgesellschaft, die im Streitjahr, das war das Jahr 2013, zwei Gesellschafter hatte. Einer dieser Gesellschafter war in Deutschland ansässig, der andere in der Schweiz. Und beide Gesellschafter waren wiederum jeweils hälftig an einer spanischen Kapitalgesellschaft, einer SL, beteiligt. Und deren Aktivvermögen bestand überwiegend aus unbeweglichem Vermögen. Die Anteile an der SL, die wurden im Sonderbetriebsvermögen 2 der Klägerin gehalten. Und jetzt ist der Fall insofern besonders, als dass weder die Klägerin noch ihre Gesellschafterin irgendein Handeln oder Tun entfalteten. Es vielmehr dazu kam, dass sich die äußeren Umstände änderten, dass nämlich im Jahr 2012 das DBA Deutschland-Spanien geändert wurde. Und zwar dergestalt, um das mal abkürzend zu formulieren, dass für den gedachten Fall einer Veräußerung der Anteile an der SL ein spanisches Besteuerungsrecht erwuchs und für Deutschland lediglich die Anrechnung der in Spanien gezahlten Steuer verblieb. Das hatte damit zu tun, dass das DBA in dem Fall darauf abstellte, dass das Vermögen der SL, also der spanischen Gesellschaft, weit überwiegend aus unbeweglichem Vermögen bestand und das DBA das zum Anlass nahm, dann ein Besteuerungsrecht dieses Belegenheitsstaates, im Streitfall also Spanien, erwachsen zu lassen. Diese DBA-Änderung nahm das Finanzamt zum Anlass, im Hinblick auf den in der Schweiz ansässigen Gesellschafter von einer passiven Entstrickung auszugehen und damit von einer Realisation der in seinem SL-Anteil ruhenden stillen Reserven zum 1. Januar 2013. Und insoweit ging das Finanzamt von einer passiven Entstrickung nach § 4 Absatz 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes aus. Dagegen wandte sich die Klägerin insbesondere mit dem Argument, dass sie ja überhaupt nichts getan habe, sondern vielmehr eine vermeintliche Änderung des steuerlichen Zugriffs bzw. der steuerlichen Zugriffsmöglichkeit der Bundesrepublik Deutschland alleine auf der DBA-Änderung beruhe, auf die sie ja überhaupt gar keinen Einfluss gehabt habe.
Problematisch war also insbesondere, ob § 4 Absatz 1 Satz 3 ESTG auch die sogenannte passive Entstrickung erfasst, also eine Entstrickung, die ohne Zutun des Steuerpflichtigen erfolgt. Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 ESTG sind Entnahmen bei der Gewinnermittlung zu berücksichtigen und nach § 4 Absatz 1 Satz 3 ESTG steht einer Entnahme für betriebsfremde Zwecke der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung oder der Nutzung eines Wirtschaftsguts gleich. Fraglich ist aber, ob die Besteuerung nicht irgendeine finale Handlung des Steuerpflichtigen erfordert. Insofern unterscheidet sich die passive Entstrickung von der sogenannten aktiven Entstrickung, bei der ein Wirtschaftsgut von einer inländischen Betriebsstätte zu einer ausländischen Betriebsstätte überführt wird. Zu der Rechtsfrage der passiven Entstrickung sind schon zahlreiche Beiträge im Schrifttum verfasst worden. Eine rechtskräftige Entscheidung des BFH gibt es hierzu aber noch nicht. Die Kollegen haben der Klage stattgegeben. Wie haben Sie das Urteil begründet?
Ja, die Kollegen aus dem 13. Senat haben im Wesentlichen die Auffassung vertreten, dass im Streitfall der Tatbestand aus § 4 Absatz 1 Satz 3 deshalb nicht erfüllt sei und es in der Folge auch nicht zu einer Aufdeckung stiller Reserven kommen könne, wenn wie im Streitfall ohne Zutun des Steuerpflichtigen lediglich ein DBA geändert wird. Er hat im Wesentlichen die Auffassung vertreten, dass der Tatbestand der Beschränkung des Besteuerungsrechts, der in § 4 Absatz 1 Satz 3 Niederschlag gefunden habe, jedenfalls voraussetze, dass diese Beschränkung des Besteuerungsrechts auf eine Handlung zurückzuführen sei, die dem Steuerpflichtigen, das heißt im Streitfall der Klägerin oder jedenfalls ihren Kommanditisten, zuzurechnen sein müsse. Und das hat der 13. Senat im Streitfall gerade nicht gesehen.
Das heißt, der 13. Senat erkennt die sogenannte passive Entstreckung letztlich nicht als besteuerungswürdig an.
Ja, genau. Und zu Beginn der Ausführungen zur passiven Entstreckung stellt der 13. Senat auch nochmal sehr deutlich im Prinzip den Status quo dar, was die Rechtsprechungslage angeht, was aber auch die unterschiedlichen Auffassungen, die in der Literatur vertreten werden, angeht. Führt aus, dass es zwar Entscheidungen aus dem Saarland und aus Köln gibt, die sich durchaus kritisch mit einer passiven Entstrickung befassen, dass diese Entscheidungen aus unterschiedlichen Gründen aber durch den BFH jedenfalls im Hinblick auf das Problem der passiven Entstrickung nicht haben beschieden werden müssen. Und im Hinblick auf die in der Literatur vertretenen Auffassungen stellt der Senat nochmal im Prinzip die drei wesentlichen Strömungen da. Einmal diejenigen, die eine passive Entstrickung anerkennen möchte. Dann diejenige, der sich letztlich der Senat angeschlossen hat, die im Falle des ausschließlichen Handelns Dritter, also insbesondere auch in der Konstellation der DBA-Änderung, eine passive Entstrickung ablehnen, weil sie das Erfordernis einer dem Steuerpflichtigen zurechenbaren Handlung sehen. Und dann eine vermittelnde Auffassung, die im Hinblick auf die Anerkennung einer passiven Entstreckung danach differenziert, ob denn das DBA die Beseitigung der Doppelbesteuerung durch Anwendung der Anrechnungsmethode oder aber der Freistellungsmethode vorsieht.
Und wie hat dann der 13. Senat die eigene Auffassung begründet?
Ja, im Wesentlichen mit systematischen und mit historischen Erwägungen. In systematischer Hinsicht verweist der 13. Senat darauf, dass § 4 Absatz 1 Satz 3 ja in seiner Rechtsfolge im Prinzip einen Gleichklang zur Entnahme herstellen soll, die ja in § 4 Absatz 1 Satz 2 geregelt ist und die, was ja völlig fraglos ist, ein Handeln der Steuerpflichtigen voraussetzt. Und da sagt der 13. Senat im Prinzip, also wenn wir einen steuerlichen Gleichlauf von Rechtsfolgen haben müssen, dann müssen wir auch eine Vergleichbarkeit der Tatbestände haben. Und wenn ich für den Tatbestand der Entnahme ein Handeln des Steuerpflichtigen brauche, dann spricht sehr viel dafür, dass ich das für den Tatbestand der Entstrickung eben auch brauche. In historischer Hinsicht tätigt der 13. Senat dann noch die Erwägung, dass es das Ziel des Gesetzgebers im Rahmen des SESTEC im Jahre 2006 gewesen sei, die vom BFH entwickelte finale Entnahmetheorie in Gesetz zu gießen, der ja gerade ein Sachverhalt zugrunde liegt, in dem ein Wirtschaftsgut aus einem inländischen Stammhaus in eine ausländische Betriebsstätte aktiv überführt wird. Und da sagt der 13. Senat, wenn das der Anlass war, für den Gesetzgeber tätig zu werden, dann müssen wir diese Intention im Prinzip auch in den Tatbestand aus § 4 Absatz 1 Satz 3 hineinlesen und damit davon ausgehen, dass der Steuerpflichtige jedenfalls in irgendeiner Art und Weise hat tätig werden müssen, um eine Entstrickung begründen zu können.
Ja, danke. Darüber hinaus enthält die Entscheidung noch Ausführungen zur Einordnung von § 4 Absatz 1 Satz 3 ESTG in das europarechtliche Normengefüge. Würde § 4 Absatz 1 Satz 3 ESTG eine passive Entstrickung tatsächlich erfassen, wäre die Norm nach Auffassung der Kollegen wohl europarechtswidrig, da der EuGH in solchen Fällen zumindest einen Zahlungsaufschub für mehrere Jahre fordert. Eine solche Regelung ist zwar später mit § 4G ESTG eingeführt worden, aber die wirkt wohl nicht auf das Streitjahr zurück. Aus dem Grund dürfte da wohl ein europarechtlicher Verstoß vorliegen. Die Kollegen haben die Revision zugelassen. Ist sie eingelegt worden?
Ja, genau. Der 13. Senat hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen und die Revision ist inzwischen auch eingelegt worden. Das Verfahren ist bei dem BFH unter dem Aktenzeichen Römisch 1 R 41 aus 22 anhängig.
Und das war es dann auch schon wieder mit unserem Podcast für diesen Monat. Das Urteil des 13. Senats vom 10.08.2022 ist im Volltext über unsere Homepage abrufbar. Wir hören uns hoffentlich im Dezember wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.